Liebe Gemeinde, ich freue mich, wieder einmal bei euch zu sein, weil ich sehr gerne zu euch komme. Und das liegt darin, dass ihr auf mich sehr lebendig wirkt. Was immer hier geschieht, es zeugt von sprühendem Leben. Das mag ich sehr gern, weil ich ja nun nicht mehr so jung bin. In der Predigt heute kommt der Bibeltext im zweiten Teil. Alles geistliche Leben, alle Erweckung beginnt nicht mit der Frage nach Gott, sondern mit der Frage nach uns selbst. Wer bin ich? Und es geht bei dieser Frage nicht so sehr um meine Abgrenzung zu den anderen Menschen. Wer bin ich im Vergleich zu den anderen? Sondern es geht um das Verhältnis, das ich zu mir selbst habe. Oder das Missverhältnis. Wer bin ich? Wie verstehe ich mich? Wir beantworten diese Frage in der Regel mit dem, was wir tun, oder mit dem, was wir haben, oder mit dem, was andere über uns denken. Das möchte ich ein bisschen ausführen. Erstens also, ich bin, was ich tue. An meinen geistigen und handwerklichen Fähigkeiten kann man erkennen, wer ich bin. Wenn es gute Taten sind, bin ich stolz, fühle mich wertvoll, werde geliebt. Daran messe ich meinen Wert und dann weiß ich, wer ich bin. Und wenn ich zu alt bin, um noch große Taten vollführen zu können oder zu krank, dann kann ich immer noch hinweisen auf das, was ich früher getan habe. Hier, das sind meine Kinder. Aus denen ist was geworden. Nun, das stimmt nicht bei mir, weil ich gar keine Kinder habe. Aber immerhin, man könnte. Oder man könnte auf die Vitrine weisen. Guck mal hier, die Pokale, die ich gewonnen habe. Die Leistungsabzeichen, die Urkunden. Das bin ich. Und wenn wir nichts Tolles vorzuweisen haben, oder wenn wir gar schlimme Dinge getan haben, was dann? Was, wenn wir das Gefühl haben, dass uns im ganzen Leben noch nicht wirklich etwas gelungen ist? Dann definieren wir uns vielleicht über das, was wir erlitten haben, was man uns angetan hat oder wir anderen. Ich, das ist meine schlimme Geschichte. Die zweite Möglichkeit, wir beziehen unsere Identität aus dem, was andere über uns sagen, was sie über uns denken, was wir für einen Ruf bei ihnen haben. Und wenn Leute gut über uns sprechen, dann hebt das unseren Selbstwert. Wir sind glücklich und zufrieden, denn wir sind geachtet und geschätzt. Aber wenn Leute schlecht über uns reden, wenn sie die Augen verdrehen, wenn sie uns sehen, oder wenn sie sich abwenden, wenn wir auf sie zukommen, das schneidet ins Herz. Und falls du das heute Morgen schon erlebt haben solltest, dann weißt du, dass es einem den ganzen Tag vergällen kann. Ich erinnere mich an meine allererste Predigt als Pastor 1969 in Hamburg am Grindelberg. Hinterher kamen einige zu mir und haben sich bedankt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, und ich weiß auch nicht, was sie gesagt haben. Aber dann kam einer und sagte, was du heute gesagt hast, war alles Unsinn. Und es ist der einzige, an den ich mich erinnern kann. Es ist erstaunlich, wie viel Kraft das Reden der anderen über uns hat. Wie sehr dieses Reden der anderen unser Bild von uns selbst bestimmt. Sag einem Kind immer wieder, dass es nichts taugt. Und eines Tages wird es genau das von sich selbst denken und sagen. Drittens könnten wir die Frage nach unserer Identität, nach dem, wer wir sind, beantworten mit dem, was wir haben. Ich bin, was ich habe. Ich bin gesund, habe einen guten Beruf, eine intakte Familie, vielleicht ein Häuschen, einen kleinen Garten, ein Auto. Das alles gibt mir Sicherheit und Identität. Mein Besitz und mein Erfolg, das bin ich. Wenn ich aber meine Arbeitsstelle verliere und keine neue mehr finde, wenn ich Haus und Hof aufgeben muss und mich am Existenzminimum entlanghangle, weil ich von Hartz IV lebe, und wenn ich dann nichts mehr vorzuweisen habe, wer bin ich dann noch? Meine Sicherheit und mein Selbstbewusstsein kann dann mit einem Mal in sich zusammenbrechen. Wer bin ich? Ganz viel Energie unseres Lebens geht in dieses Fragen nach unserer Identität, auch wenn es nicht immer sehr bewusst ist. Und oft genug sind unsere Streitereien hier in der Gemeinde, auf der Arbeitsstelle, zu Hause, unter Ehepartnern. Ganz oft sind unsere Streitereien deshalb so heftig, weil wir verzweifelt darum kämpfen, jemand zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal geht es mir so, dass ich mir hinterher, weil mir im richtigen Augenblick das richtige Wort nicht einfällt, aber hinterher passiert es manchmal, dass sich so ein Satz in mir breit macht, der lautet: Sowas lasse ich mir nicht gefallen. Was denkt der denn, wer ich bin? Ja, wer bin ich denn? Wer bist du denn? An dieser Frage wird das Dilemma der Menschen deutlich, dass sie nämlich nicht mehr wissen, wer sie sind. Dass wir uns selbst fremd sind. Und dass wir uns deshalb irgendwie selbst erfinden müssen. Dass wir uns unsere Identität selbst schaffen müssen. Durch unser Aussehen. Durch unsere Bildung. Durch unsere Leistung. Unseren Besitz, unseren Ruf. Ganze Industriezweige leben davon, dass sie aus uns einen Typ machen wollen, jemand machen wollen. Und wenn der Mensch dann zu wissen glaubt, wer er ist, dann grenzt er sich als erstes einmal von allen anderen ab. Hier bin ich und dort seid ihr, alle anderen. Und schon beginnt der Kampf und das Gerangel um Positionen. Das Ego kämpft ums Überleben, kämpft darum, seine Position zu halten. Und es kämpft und verliert sich dabei. Verliert genau das, worum es kämpft. Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wer wir in Wahrheit sind. Und jetzt kommt der zweite Teil meiner Predigt und ich hatte angekündigt, dass der mit einem Bibeltext beginnt. Wir lesen eine Geschichte, die für das Thema zunächst mal sehr ungewöhnlich scheint, aber ihr werdet merken, dass sie eigentlich sehr, sehr gut passt. Es ist Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Matthäus Kapitel 4, 1 bis 11 und ich lese nach der guten Nachricht. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken, und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Man kann die Versuchungsgeschichte unter ganz verschiedenen Aspekten anschauen und betrachten. Man könnte fragen, was Gott mit Versuchungen zu tun hat. Denn immerhin wird Jesus in die Wüste geführt, damit er dort versucht würde. Man könnte fragen, ob es reicht, Bibeltexte zu kennen und zu zitieren, um Versuchungen zu bestehen. Man könnte fragen, was genau diese Versuchungen sagen wollen. Das alles könnte man, tue ich aber nicht. Ich möchte die ganze Geschichte deuten und anschauen unter dem Aspekt, den wir die ganze Zeit über betrachtet haben, nämlich unter dem Stichwort Identität. Und dann kann man erkennen, wie der Teufel versucht, dass Jesus sich genau wie wir über das Tun, das Haben und seinen Ruf definieren soll. Der Teufel möchte nichts anderes, dass auch Jesus sich seine Identität selbst verschafft. Der Teufel sagt, mach doch Steine zu Brot. Zeig uns, was du tun kannst. Dann weißt du, welche Macht du hast. Und wenn du weißt, welche Macht du hast, dann weißt du auch, wer du bist. Dann weißt du, dass du der Sohn Gottes bist. Deine Taten werden dir und den anderen zeigen, wer du bist. Und wenn du dich inmitten der Leute vom Tempel stürzt und heil unten ankommst, sollst du mal sehen, wie die über dich reden. Die werden dich bewundern. Sowas haben die noch nie erlebt. Und wenn sie dich bewundern, dann werden sie auf dich hören. Und wenn sie auf dich hören, dann hast du die größte Chance, dass du von den Leuten gehört und anerkannt wirst und dass du das tun kannst, wozu du berufen bist. Und wenn du mir dienst, dann schenke ich dir alle Reiche dieser Welt. Dann besitzt du alles, wie dein Vater. Und dann weißt du, dass du sein Sohn bist. Denn du besitzt wie er alles. Und Jesus weist alle diese Gedanken als Lüge und als Irrwege zurück und beruft sich auf das Wort Gottes, das er unmittelbar vor dieser Versuchungsgeschichte gehört hat, innerlich. Er sagt es nicht, aber das ist das, was ihn hält. Und das lesen wir jetzt, Kapitel 3, Vers 16. Unmittelbar vor dieser Versuchungsgeschichte heißt es: Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte: Du bist mein lieber Sohn, dich habe ich erwählt. Und ihr Lieben, noch einmal, unmittelbar an diesen Satz schließt sich die Versuchungsgeschichte an. Danach führte der Geist Jesus in die Wüste. Mit diesem Wort im Rücken besteht Jesus alle Anfechtungen. Du bist mein Sohn. Das ist seine Identität. Mit diesem Wort im Rücken lebt er sein Leben. Mit diesem Wort im Rücken kann er den Versuchungen widerstehen, den Leuten nach dem Mund zu reden. Mit diesem Wort im Rücken kann er ruhig bleiben, wenn Leute ihn anspucken, anfeinden, auslachen und schließlich umbringen. Du bist der geliebte Sohn Gottes. Und nun zu uns, denn dieses Wort gilt auch uns. Es stiftet auch unsere Identität, schon immer. Wir tragen unsere wahre Identität in uns, seit Anbeginn der Welt, weil sein Atem in uns lebt. Wir sind geschaffen aus Acker und Atem Gottes. Und wenn ein Mensch erwacht und er den Geist reden hört, dann hört er das gleiche Wort, das Jesus damals gehört hat. Du bist meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dann sind wir uns unserer Identität, unserer wahren Identität wieder sicher oder könnten es sein. Römer 8, Vers 16. So macht uns sein Geist gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Und es steht dann noch, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss. Mit dieser Erkenntnis beginnt jedes geistliche Leben. Jedes geistliche Leben, jede Erweckung beginnt damit, dass ich mir wieder bewusst werde, wer ich in Wahrheit bin. Und das zielt darauf ab, dass Jesus in uns immer größer wird, dass sein Ebenbild in uns immer vollständiger wird, so dass wir irgendwann mit Paulus sagen können, nicht ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Das ist unser wahres Selbst. Wir kommen von Gott und dürfen seinen Namen tragen. Ich muss das nochmal zum Schluss zuspitzen, weil das mit den Kindern Gottes, das klingt so vertraut, dass es vielleicht an uns abperlt wie Wasser an so einer Regenhaut. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, das ist ein echter Van Gogh oder ein echter Picasso oder ein echter Rembrandt? Was meinen wir dann? Wir meinen doch, dass, wie alt dieses Bild auch sein mag, vor dieser Leinwand hat dieser berühmte Mensch selbst gestanden und selbst die Farbe aufgetragen. Es kommt direkt von ihm. Das Bild ist nicht der Künstler, aber es kommt direkt von ihm. Und das gibt ihm seinen Wert. Das meinen wir doch. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, was meine Herkunft betrifft, kann ich sagen, ich bin ein echter Gott. Und du bist es auch. David betet im Psalm 139, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Können wir das auch beten? Hat er dich auch bereitet, wunderbar gemacht? Wenn das aber stimmt, dann kann ich sagen, ich bin ein echter Gott. Warum heiße ich Otschowski? Weil mein Vater so hieß. Mit dieser Gewissheit im Rücken, ihr Lieben, könnte sich in unserem Leben ganz großer Friede ausbreiten. Und ganz große Freude. Nicht immer überschäumend, aber so eine ganz stille, so eine kraftvolle. Mit dieser Erkenntnis müssten wir nicht mehr vor allem auf der Hut sein. Mit dieser Erkenntnis müssten wir nicht immer die Ohren spitzen, ob wir gemeint sein könnten bei diesem bösen Wort, das wir da gerade gehört haben. Sondern wir könnten jedem Menschen mit einem inneren Ja begegnen. Das wäre doch was. Weg von allem Misstrauen. Von aller Angst, von aller Menschenfurcht. Wir sind unerschütterlich Gottes geliebte Söhne und Töchter. Amen.